Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihr oder ihm über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Maximilian Bischoff. Er ist schon lange im Bereich Kubernetes unterwegs und ja, das ist auch das Thema unserer heutigen Folge. Kubernetes ist mittlerweile ja schon über 10 Jahre alt und sehr weit verbreitet. Wir sprechen heute darüber, was der aktuelle Stand ist. Ist das System vielleicht schon ausentwickelt oder gibt es noch viele Innovationen und Weiterentwicklungen? Und natürlich habe ich Maximilian auch gefragt, welche Rolle KI bei Kubernetes spielt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Maximilian, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Aber bevor wir in die Wunderwelt der Operations abtauchen, würde ich mich freuen, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst. Wer bist du? Seit wann bist du schon bei InnoVex? Und was machst du so den lieben langen Tag bei uns?
Ja, hi Wolfgang. Schön, dass ich eingeladen wurde von dir. Ich bin Maximilian, das wisst ihr jetzt schon, und ich bin hier bei InnoVex seit fast 7 Jahren jetzt mittlerweile. Ich glaube, im April sind 7 Jahre als Cloud-Plattform-Engineer tätig. Was heißt das? Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, kommt so ein bisschen auf das Projekt und den Kunden an, aber im Großen und Ganzen bin ich eben im Cloud-Bereich unterwegs, mache viele Themen, wo es darum geht, Kubernetes zu betreiben, zumindest in der Vergangenheit, das wird jetzt immer weniger. Kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen. Und heute ist mehr Entwicklung auf Kubernetes oder Plattformbau auf Kubernetes.
Mhm. Ja, und Kubernetes ist ein gutes Stichwort, denn da wollen wir uns heute mal drüber unterhalten. Ich habe mich schon mal mit jemand anderem hier im Podcast, ich glaube vor so 3 Jahren, über Kubernetes unterhalten. Und ich glaube, es wird mal wieder Zeit, über das Thema zu sprechen, denn da ist, glaube ich, viel passiert. Und mich würde vor allem interessieren, was ist denn der heutige Stand beim Thema Kubernetes? Aber Maximilian, wer mich kennt, weiß, dass ich auch ein ganz, ganz großer Freund von kleinen Zeitreisen bin. Und deswegen würde ich mit dir mal ganz kurz gerne in die Vergangenheit reisen und vielleicht können wir ja mal ganz kurz die kurze Geschichte von Kubernetes durchgehen. Du arbeitest schon länger mit Kubernetes, vielleicht kannst du mich da mal so ein bisschen aufschlauen. Wo kommt Kubernetes her und wie lange kennen wir das jetzt eigentlich schon?
Also man muss dazu sagen, mein Einstieg mit Kubernetes war so 2017, würde ich schätzen, für meine Bachelorarbeit. Müsste ich jetzt auch nochmal selber gucken, wann das genau war, aber sagen wir mal 2017. Damals noch in der Google Cloud ein bisschen GKE-Cluster geklickt, um mein Zeugs zu deployen und tiefer mit beschäftigt dann quasi erst auch in den folgenden Jahren. Aber die Anfänge sind so 2014, 2015 rum gewesen, dass Google eben dieses Projekt veröffentlicht hat. Und die Geschichte dazu, die kann man auch ganz gut nachlesen in vor allem 2 Papern rund um Borg, Omega und Kubernetes, die Google auch veröffentlicht hat. Genau, die Geschichte dazu ist quasi, Google hatte schon fast seit Anfangszeiten ihr eigenes Tooling am Laufen. Denn Google hatte ja immer das Problem, sie haben halt viele Rechner. Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte, dass sie in ihr Rechenzentrum quasi auf Pappe gebaut haben. Also sie hatten keine Serverschränke, weil das war zu teuer, sondern die hatten halt Consumer-Hardware gekauft.
Ja, die Geschichte kenne ich. Ja. Da gibt es auch so Bilder, wo man dann wirklich diese ganzen Consumer-Geräte halt einfach sieht.
Genau, ja. Und dann eben natürlich auch viele Programme, die da drauf laufen müssen. Ne? Also Suchindexen, Suchen natürlich auch beantworten oder Suchanfragen beantworten. Und um das alles eben hinzubekommen, haben sie ihr eigenes Tooling geschrieben. Und dieses Tooling, das nennen sie heute zumindest Borg, und ist quasi ein großer Scheduler, hat also erstmal eine ähnliche Funktion wie Kubernetes, nämlich ich habe hier Prozesse, ich habe Aufgaben, die irgendwo ausgeführt werden müssen und die möchte ich jetzt auf Rechner verteilen. Und die brauchen vielleicht noch ein paar Dinge zusätzlich, noch ein bisschen Speicher oder Netzwerkanbindung. Und das alles eben muss geleistet werden. Und das ist bei denen wohl auch intern historisch gewachsen, bis sie halt irgendwann gesagt haben, boah, jetzt haben wir schon ein paar Probleme und ein paar Herausforderungen, die würden wir gerne lösen, implementieren wir es doch neu. Mhm. Und du weißt ja wahrscheinlich, Wolfgang, aus deiner Erfahrung, es ist immer eine gute Idee, von null anzufangen, alles neu zu implementieren.
Ja, natürlich. Greenfield Development.
Ja, genau. Macht am meisten Spaß. Machen wir gerne. Wurde dann im Endeffekt nicht so ganz was. Also sie hatten ein paar gute Ideen. Sie haben quasi auch ein neues Tool entwickelt. Und dieses Tool, das wissen wir jetzt eben heute, wurde Kubernetes im Endeffekt. Aber es war dann doch nicht so praktikabel, Borg komplett zu ersetzen durch Kubernetes. Wer hätte es gedacht? Stattdessen haben sie dann eben die besten Ideen, die sie entwickelt haben in dieser Neuentwicklung oder die sie gefunden haben bei der Neuentwicklung, zurückimplementiert nach Borg. Und dann hatten sie ja noch so eine Codebase, ursprünglich mal noch in Java geschrieben. Und diese Codebase wurde eben Kubernetes. Mhm. Und da haben sie dann entschieden, wir open sourcen das.
Ja, und das war dann so 2014, hast du gesagt?
Ich meine 2014 oder 2015, ja.
Also zum Zeitpunkt der Aufnahme heute liegt das auch schon so rund 10 Jahre zurück. Und da ist dann viel passiert. Also gerade von diesen Problemen sprachst, dass es doch nicht so einfach war, das System jetzt komplett abzulösen. Da musst du natürlich an die ganzen Systeme denken, die heute noch in Betrieb sind, wo auf Basis von COBOL laufen, wo man ja auch immer wieder mal versucht hat, irgendwas abzulösen. Und also ich kenne das aus dem Freundeskreis, da arbeiten ein paar Leute im Bereich Finanzen, wo noch alte COBOL-Systeme am Start sind, wo dann auch immer mal versucht wurde, was zu erneuern und was abzulösen und es dann doch nicht so 100% funktioniert hat.
Mhm. Ja, kostet auf jeden Fall viel Zeit und man hat natürlich die Gefahr, viel Wissen zu verlieren.
Absolut.
Ich glaube, der Vorteil für jetzt Projekte wie Kubernetes ist, dass sie nicht ganz so business-spezifisch sind. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie dann eben entschieden haben, jetzt open-sourcen wir das Tool. Haben dem Ganzen natürlich dann auch nochmal Namen geben müssen. Das war wohl auch ein längerer Prozess, bis das eben bei den Google-internen Prozessen dann durchging.
Mhm.
Und dann haben sie es auch nochmal neu geschrieben. Das wissen wahrscheinlich auch viele Leute, die die Codebasis mal gesehen haben. Es ist ja mittlerweile in Golang geschrieben. Das heißt, diesen ganzen Java-Code haben sie eben auch nochmal umgeschrieben nach Golang.
Go ist aber auch von Google, oder? Wurde,
genau,
glaube ich, auch damals entwickelt bei Google ungefähr zu der Zeit?
Ja. Auch hier habe ich die genaue Jahreszahl natürlich nicht parat, aber kommt grob aus der gleichen Zeit. Ne?
Ja, ja.
Also in der Zeitlinie kann man noch sagen, 2013 ist das Jahr, wo Docker so durch die Decke ging. Ich glaube auch tatsächlich offiziell released wurde. Mhm. Und dieser ganze Trend ist dann offensichtlich auch ziemlich schnell losgerollt.
Ja. Und jetzt für alle Leute, die vielleicht gar nicht so ganz genau wissen, was Kubernetes ist, wie würdest du Kubernetes in so 2-3 Sätzen beschreiben?
Kubernetes ist auf jeden Fall ein Scheduler, also erstmal ein Tool, um eben Prozesse auf Rechner zu verteilen. Und aber auch ein Management-Tool, also eine Management-Ebene, um eben diesen ganzen Prozessen die ganzen Dinge zu geben, die sie so drumherum noch brauchen. Also ein bisschen konkreter, wir haben eigentlich keine Prozesse, sondern Container als Einheiten, die verteilt werden in Kubernetes. Und diese Container, die brauchen eben manchmal noch bisschen Storage, dafür gibt es Integration. Die brauchen eine Netzwerkanbindung, das ist quasi ein Kernteil, den jedes Kubernetes-Cluster leisten muss. Genau, kann aber auch eben noch mehr Funktionen dann drumherum kommen. Der Kern bei Kubernetes ist eigentlich die API und über diese API läuft eben alles. Genau, und darüber lassen sich die Funktionen eben auch erweitern, die man so im Cluster hat. Mhm. Und ja, Grundfunktionen, die man dann eben über, ich habe hier einen Container am Laufen haben kann, sind dann so Themen wie Autoscaling zum Beispiel.
Also das heißt jetzt, um es mit meinen einfachen Worten vielleicht so zusammenzufassen, ich habe ein Rechenzentrum und da steckt ein Haufen Hardware drin. Auf der einen Seite Storage, auf der anderen Seite aber auch klassische Compute-Hardware.
Ja.
Und ich habe jetzt verschiedene Anwendungen vielleicht, die ich drauf laufen lassen möchte. Und Kubernetes kümmert sich darum, dass meine Anwendungen, die in einzelnen Containern stecken, da optimal verteilt werden. Ich kann noch Vorgaben machen, wie ich möchte eine gewisse Redundanz vielleicht haben. Ich möchte sowas wie Autoscaling haben, was wir auch von den großen Hyperscalern kennen. Und im Idealfall läuft das alles automatisch. Ich muss mich nicht drum kümmern, wenn so ein Container abstürzt, wird er neu gestartet, wenn da mehr Ressourcen irgendwie benötigt werden, werden die bereitgestellt etc. Und das ist quasi vielleicht so diese Idealvorstellung von Kubernetes.
Genau, ja. Die Idealvorstellung trifft es auch ganz gut. Gerade so der letzte Punkt, den du genannt hast, mit, wenn ich mehr Ressourcen brauche, werden die bereitgestellt. Wenn wir eben mehr Cluster-Ressourcen wollen, dann brauchen wir hier zum Beispiel schon wieder eine Integration, die halt auch mehr Rechner im Endeffekt dazustellt, also Server oder VMs. Und da ist eben so, Kubernetes beschäftigt sich an sich recht wenig mit den Rechnern. Also ihr müsst das quasi auf jeder VM jetzt in eurem Cluster, auf jedem Node, würde man in Kubernetes-Sprech sagen, eben Kubernetes erstmal selbst installieren und vorkonfigurieren. Da gibt es auch wieder Tooling in X-Varianten für. Aber das müsst ihr eben erstmal stellen. Und dann ab dem Moment, wo ihr einen Node im Cluster habt, kümmert sich Kubernetes überhaupt erst um Themen. Sprich, diesen Prozess, wie kriege ich denn jetzt einen Node ins Cluster, wenn mein Cluster voll ist? Der ist halt wieder ein Plugin.
Aber es ist natürlich praktisch, wenn ich jetzt einfach in sehr großen Dimensionen unterwegs bin und beispielsweise wirklich im Rechenzentrum da 1000 Server stehen habe oder 1000 Nodes stehen habe und dann muss ich mich halt nicht wirklich die ganze Zeit um jeden einzelnen Knoten kümmern, sondern ich sorge dafür, dass die dann eben im Cluster sind, dass da irgendwie mein Kubernetes-Agent drauf läuft und Kubernetes an sich managt mir dann so alles.
Alles auf dem Knoten, ja.
Alles auf dem Knoten,
selbst wenig, aber alles auf dem Knoten, ja.
Okay, cool. Ja, sag mal, wir haben jetzt 2025 und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass wir jetzt Kubernetes so seit roundabout 10 Jahren da draußen haben in Produktion. Wo stehen wir denn da heute? Ist das der große Standard oder gibt es daneben dran noch andere Systeme, die was Ähnliches leisten?
Also es gibt schon Konkurrenz sozusagen, Mitbewerber könnte man auch sagen. Zum Beispiel von HashiCorp gibt es Nomad, was eigentlich erstmal die gleichen Ziele und Ideen wie Kubernetes verfolgt. Also auch wir haben eine API im Kern, die uns eben ermöglicht, Anwendungen, die containerisiert sind, auf mehreren Maschinen zu managen. Hat dann aber als Grundprinzip, dass die Komponenten von Nomad erstmal ein bisschen einfacher gebaut sind. Also die Idee von HashiCorp war, glaube ich, schon zu sagen, wir nehmen jetzt Kubernetes so vom Konzept her, aber wir machen es halt einfacher auch zu managen. Genau, also das wäre Konkurrenz. Das haben sich auch Kollegen immer mal wieder angeschaut. Man merkt dann aber doch recht schnell, dass halt Kubernetes der Platzhirsch ist.
Ja.
Genau, und eben auch am meisten Integrationen hat, dass es viele Tools gibt, die eben für Kubernetes geschrieben wurden, die auf Kubernetes laufen, wo wir dann halt auch schon fertige Konfiguration fürs Deployment und so kriegen. Und dass es das halt schon schwierig macht, auf ein Alternativsystem dazu gehen.
Das heißt aber, Nomad ist kein Fork oder so, sondern eine komplett eigenständige Codebasis?
Ja, genau. Also Nomad ist erstmal stark getrennt von Kubernetes. Und wenn wir dann Richtung Fork schauen wollten, wäre es da wahrscheinlich am ehesten OpenShift von Red Hat. Was eben grob auch erstmal Kubernetes mit ein paar Standard-Add-ons ist. Zumindest soweit mein Verständnis immer. Ich selber hatte noch kein OpenShift-Projekt. Aber im Prinzip unter der Haube haben wir erstmal Kubernetes. Wir haben halt einige Dinge, die uns schon mehr gestellt werden von OpenShift. Also sowas wie eine Prometheus-Integration oder ein Standard-Ingress-Controller sind eben Dinge, die OpenShift schon mitbringt. Aber an sich ist sonst eben einfach immer noch Kubernetes.
Das heißt, Red Hat hat da quasi so eine eigene, in Anführungszeichen, Distribution geschnürt, wo noch vielleicht auch Red Hat-spezifische Sachen dabei sind.
Genau, also eine eigene Distro trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja. Das heißt, wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen im Red Hat-Universum gefangen ist, dann wäre das so die Weapon of Choice, die man wählt.
Ja, ich glaube vor allem, wenn man schon halt Tools von denen hat, ne, dann,
ja, klar,
dann macht das vielleicht Sinn. Und ich meine, von der Grundidee eben zu sagen, wir geben dir schon ein paar mehr Standardkonfigurationen mit, auch Richtung User Management hat OpenShift schon ein bisschen was dabei. Es ist natürlich erstmal ganz schick, also weil viele Dinge bauen wir halt auch immer wieder selbst, wenn wir Kubernetes selbst machen. Ich glaube aber tatsächlich auch, Kubernetes ist jetzt gar nicht mehr auf der Ebene, wo wir sagen, gibt es hier Konkurrenz, ist es die einzige Wahl, sondern Kubernetes ist eher wie Linux geworden. Ne? Es ist eine Art Kernel und dann hast du ja auch schon gesagt, OpenShift wäre eine Distro, wie jetzt Ubuntu oder Debian oder sowas. Und ich glaube, auf der Ebene sind wir langsam mit Kubernetes gelandet. Also die API ist ziemlich Standard, wir haben viel Tooling, was damit integriert. Aber genau, wir nutzen halt eigentlich nicht mehr Kubernetes selbst. Also wir bauen nicht unser eigenes Kernel und installieren unseren eigenen Package Manager obendrauf, sondern wir nehmen halt entweder OpenShift oder ein Managed Kubernetes in der Public Cloud. Da gibt es ja auch genug Angebote, eben von den drei großen auf jeden Fall. Aber auch die kleineren Cloud-Anbieter ziehen da ziemlich nach.
Okay. Ja, sag mal, was sind denn da aus deiner Perspektive so die großen Argumente für und gegen Kubernetes? Und zwar jetzt nicht allgemein, sondern so projektspezifisch. Denn wir machen ja Projektarbeit für unsere Kunden und unsere Kundenprojekte sind ja alle schon unterschiedlich. Wir haben durchaus Kunden, wo dann sehr viel in der Cloud oder irgendwo läuft, also wo viele Applikationen laufen und man vielleicht hochskalierbar sein muss. Wir haben natürlich aber auch Kunden, wo es dann eher Anwendungen gibt, die jetzt nicht so skalieren müssen, wo es vielleicht auch gar nicht irgendwie eine Million Concurrent User gibt, weil es eine interne Applikation ist. Und da frage ich mich immer, wie kann ich denn beurteilen, ob Kubernetes jetzt die richtige Lösung ist für diese Herausforderung oder ob es vielleicht auch eine Stufe kleiner geht. Also ich meine, auf dem einen Ende der Skala, da haben wir vielleicht irgendwie die VM und da läuft eine Applikation drauf und gut. Auf dem anderen Ende der Skala haben wir vielleicht sowas wie Kubernetes, wo man sehr viele Freiheiten hat, sehr viel Flexibilität hat, aber das kommt natürlich auch mit einem Preis. Und da würde mich natürlich von dir interessieren, du hast da viel Erfahrung in dem Bereich. Wie kann man es denn so, naja, ausloten, ob es eine gute oder schlechte Idee ist?
Ja, ist gar keine so leichte Frage.
Ja, aber natürlich stelle ich es.
Genau, das ist, glaube ich, auch die Frage, die uns mehr oder weniger jeder Kunde stellt, der noch am Anfang steht, eben in dieser Entscheidung.
Ja.
Ich würde sagen, wenn man nicht wüsste, warum man es braucht, dann braucht man es vielleicht auch einfach nicht. Ne?
Gute also Antwort.
Ganz stumpf geantwortet, ja. Ich glaube, wenn man eine Anwendung hat und man möchte die deployen, dann kann man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, Kubernetes ist nicht die richtige Wahl. Mhm. Und ich glaube andersrum, wenn du 10 Teams hast, die Microservices machen, die vielleicht dann nochmal jedes Team 5 Microservices haben und du möchtest da ein bisschen standardisieren, wie die Sachen laufen, dann ist Kubernetes eine ziemlich gute Wahl. Und dazwischen wird es halt kniffliger.
Das heißt, dass man bei einer hohen, kann man sagen, Komplexität von meiner Applikationslandschaft, wenn ich jetzt sehr viele Microservices habe, dann hat man da schon eine gewisse Komplexität, dass dann Kubernetes sicherlich eine gute Entscheidung sein kann, aber beim klassischen Monolithen oder bei einer sehr kleinen Anwendung, wie also mein Beispiel hier im Podcast ist immer mein Online-Shop, wo ich meine Fahrräder verkaufe, wo ich vielleicht irgendeine E-Shop-Lösung habe, die möchte ich selber hosten, da wäre es dann wahrscheinlich keine gute Idee, sowas wie Kubernetes zu nehmen, weil dadurch ja die Komplexität nochmal enorm steigt.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich meine, die Komplexität, die verschwindet natürlich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel Managed Containers as a Service von Azure oder so nehme. Die schwindet halt einfach nur woanders hin. Also ja. Im Zweifelsfall muss ich dann mit dem Azure Support sprechen, wenn sich irgendwas nicht so verhält, wie ich es erwarte. Oder deren Doku lesen. Aber keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, ich bin eigentlich ganz firm hier mit VMs, ich habe hier 2 VMs rumstehen bei Hetzner, die betreibe ich schon seit 10 Jahren für meinen Mail-Server, dann schmeiß es doch einfach da drauf. Und wenn dein Shop auch mal im schlimmsten Fall eine Stunde offline sein darf, dann passt es ja, ne? Also ich meine, was will man da noch groß? Dann brauchst du kein Autoscaling, da brauchst du nicht viel Redundanz. Hm. Wenn du jetzt nicht Millionen von Kunden hast, die da am Black Friday gleichzeitig drauf anstürmen, dann wird es der Webserver abhaben können.
Mhm. Okay, verstanden. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wäre, wenn ich mich dazu entscheide, auf Kubernetes zu setzen, weil ich habe eine komplexe Applikationslandschaft, wie mache ich es denn dann am besten fest, ob ich jetzt sowas selbst betreibe, also im Rechenzentrum selbst Kubernetes installiere oder von so einem Profi wie dir installieren lasse, oder ob ich jetzt so eine Managed Kubernetes-Lösung bei einem von den 3 großen Hyperscalern wähle?
Ja, also die meisten unserer Kunden wissen das quasi schon, wenn sie zu uns kommen, weil die sind vielleicht schon in einem Cloud-Provider-Ökosystem ziemlich viel unterwegs. Sie haben vielleicht schon ein paar Datenbanken in Managed-Form, also Managed Postgres oder sowas bei Azure oder was auch immer. Und dann macht es vielleicht auch einfach Sinn, auf diesem Cloud-Provider zu bleiben, weil es halt auch oft ein paar schicke Integrationen gibt. Zum Beispiel eben die Möglichkeit, heißt meistens Workload-Identity oder so, halt ein Cloud-Provider-Credential, also mit dem sich meine Anwendung bei dem Cloud-Provider eben bei den APIs anmelden kann, direkt im Cluster hinterlegen zu lassen. Das funktioniert dann mehr oder weniger magisch. Zum Beispiel bei Google funktioniert es so, ich habe halt in meinem Google Kubernetes Engine Cluster einen Pod am Laufen, also einen Container am Laufen im Endeffekt einfach, ne? Da möchte ich mit irgendeinem SDK sprechen. Und wenn ich das dann eben einmal konfiguriert habe, dass dieser Container diese Identität haben soll, dann läuft da ein bisschen Zauberei im Hintergrund. Also ich glaube konkret ein Proxy, der halt diese Authentifizierung für einen übernimmt. Und der kriegt dann eben das Credential und so weiter. Also da handhabe ich gar nicht mehr irgendwelche Access Keys oder irgendwas, sondern das wird für mich automatisch gelöst. Sowas ist natürlich ganz schick. Und allgemein natürlich, wenn der Kunde schon einen Rahmenvertrag hat, auch aus Kostengründen, ist wahrscheinlich so das Nummer-1-Argument, wird er halt beim Cloud-Provider bleiben. Wenn du jetzt aber, Wolfgang, zufällig in deinem Keller ein Rechenzentrum stehen hast und du weißt vielleicht sowieso nicht viel damit anzufangen oder du möchtest vielleicht auch einfach besser nutzen für dich, dann würde ich schon sagen, dass man da auch Kubernetes drauf betreiben kann. Es sollte einem halt klar sein, wenn ich Services habe zum Beispiel, die 24/7 verfügbar sein sollen, dann muss ja auch meine Kubernetes-Plattform 24/7 verfügbar sein. Und ich kann die Kubernetes-Plattform halt nicht noch nebenbei von einem Entwicklerteam mitmanagen lassen, sondern ich brauche da schon ein paar Leute, die sich richtig gut mit auskennen und sich da auch reinfuchsen, eben weil ich es ja auch selber betreibe in dem Fall. Ja, und dann sprechen wir schon wieder von 8 oder 10 Leuten, die wir brauchen, wenn wir auch noch 24/7 On-Call und alles haben wollen. Also es sind natürlich enorme Kosten, kann sich aber schon rentieren, wenn du entsprechend viel Hardware brauchst, die ja der Cloud-Provider auch mit einem großen Preispremium rausgibt. Ja, dann kann sich das schon rentieren.
Ja, das ist eine gute Frage, denn ich habe auch so festgestellt, vor ein paar Jahren gab es ja diesen großen Boom, dass alle Leute in die Cloud sind. Und die Hyperscaler waren immer so die erste Adresse für ein neues Projekt. Und ich glaube, ein häufiges Argument war vor allem, dass du halt mit niedrigen Onboarding-Kosten durchstarten kannst. Du musst nicht irgendwelche Leute finden und ausbilden, musst keine Hardware kaufen etc. In der letzten Zeit sehe ich aber durchaus, ich möchte nicht sagen Trend, aber so eine kleine Bewegung vielleicht, dass Leute wieder aus der Cloud rausgehen. Und ich glaube, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich 39signals. Das ist ein Softwareunternehmen, die machen unter anderem so eine Projektmanagement-Software. Die haben, oder ich glaube, der Chef von denen hat einen Blogartikel geschrieben vor ein paar Monaten, wo er irgendwie geschrieben hat, naja, sie sind jetzt rausmigriert von der Cloud, ganz normal ins Rechenzentrum und sie sparen jetzt irgendwie so 1,5 Millionen Dollar im Jahr, weil es halt teurer war, vielleicht oder mutmaßlich, weil die Rabatte abgelaufen sind, wo manche Hyperscaler ja schon ordentlich reingelangt haben, was Rabatte anging, sodass du eigentlich keine Chance hattest, Nein zu sagen.
Ja, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren. Also zwei Punkte vielleicht. Das eine ist ja das Onboarding-Thema, was du angesprochen hast.
Ja.
Da ist natürlich immer die Frage, wenn ich jetzt Entwickler habe, die direkt mit der Cloud-API arbeiten sollen oder direkt mit dem Cloud-Provider, wie viel Wissen sammeln die da wirklich an? Also ist das halt was sie zwangsweise nebenbei machen oder können die das danach sozusagen auch wirklich? Na, also kann man jetzt sagen, okay, ich habe hier einen AWS-Experten, in Anführungsstrichen, der eigentlich halt 90% Zeit seiner Zeit Backend gemacht hat und dann kommt er ins nächste Projekt und dann versteht er genau, was dort passiert. Ich würde ja sagen, oft sind es halt eben eher die Architektursachen oder die kleinen Details, die man sich halt wieder anschauen muss. Auf der Gegenseite für dieses Onboarding-Thema oder dieses überhaupt Dinge deployen können Thema sehe ich halt auch so diese klassische IT-Welt, die ich tatsächlich auch erlebt hatte schon in meinem Nebenjob während dem Studium, wo man halt VMs anfragen musste per Ticket bei der IT. Dann hat man die halt mit ein bisschen Glück schon einen Tag später bekommen, aber vielleicht auch erst 1-2 Wochen später. Und da ist natürlich so ein Hyperscaler schon geil, weil ich kriege halt einen Haufen Services auch von höherer Komplexität, sage ich mal, eben wie so eine Datenbank oder S3 oder irgendwie sowas, einfach per Klick oder per Terraform, wenn ich es vielleicht noch ein bisschen selber managen können möchte mit den ganzen Prozessen drumherum.
Ja, und du hast aber auch solche Features dabei, wie so Georedundanz etc. Das habe ich halt in meinem Rechenzentrum nicht. Wenn da irgendwas kaputt geht, sind meine Daten weg. Und wenn ich halt Georedundanz haben möchte, wie es vielleicht bei S3, dann kostet es mich halt natürlich auch wieder viel, viel Geld. Also wahrscheinlich gibt es keine einfache Antwort drauf.
Ja, ich denke, es hat sich vielleicht ein bisschen geändert auch in den letzten Jahren. Also heute ist halt die einzige Alternative zu AWS-Net meine eigene IT mit Ticketbetrieb, sondern es könnte auch sein, meine IT stellt mir halt eine OpenStack-Cloud, was jetzt von der Qualität her vielleicht nicht genau dasselbe ist, aber trotzdem im Endeffekt auch eine API und eine UI, mit der ich sprechen kann, mit der ich mir selber Ressourcen provisionieren kann, mit der ich auch sowas wie Autoscaling bauen kann, Load Balancer krieg und S3 krieg und alles Mögliche. Ne? Also auch das hat sich natürlich ein bisschen geändert. Also ich glaube, es ist viel praktikabler, heute im eigenen Rechenzentrum sich auch Services auf einem höheren Level aufzubauen oder schon mal, ich sag mal, schenken zu lassen, immer in Anführungsstrichen, weil im Endeffekt betreibt es ja trotzdem noch jemand. Aber das eben quasi zu kriegen, ohne viel Aufwand, als es vor 10 Jahren jetzt zum Beispiel war.
Ja, Maximilian, wie sieht denn dann das eigentlich heute aus, wenn man in diesem Kubernetes-Umfeld arbeitet? Du bist Cloud-Plattform-Engineer, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also ich meine, ich war früher Softwareentwickler, ich wusste, wie die Softwareentwicklung aussieht. Ich war nebenher so in Anführungszeichen Admin, also da gab es noch kein Kubernetes damals. Da war ich derjenige, der sich dann mit dem Root-Account auf irgendwelche Server eingeloggt und von Hand was deployed hat. Lang, lang ist her. Aber wie sieht so dein Berufsalltag aus, wenn du im Kubernetes-Umfeld tätig bist?
Also es gibt diverse Rollen, die ich schon gemacht habe in dem Umfeld. Ich glaube, grob kann man sagen, das eine so auf dem niedrigsten Level, sage ich mal, wäre Kubernetes-Cluster-Betrieb. Genau, das bedeutet halt eigenes Rechenzentrum, ne, den Fall, den wir gerade eben schon beschrieben hatten. Darauf lief ein Kubernetes-Cluster und auf diesem Kubernetes-Cluster haben dann die Entwickler gearbeitet. Und das Ziel war eben, den Entwicklern schon viel bereitzustellen. Also die hatten dann schon Monitoring und Logging und Storage und sowas im Cluster, was sie halt alles kriegen konnten. Also ich sag mal, vom Level her, dass man auf der Kubernetes-API eben schon ähnlich viele Integrationen hat, wie man in der Public Cloud hätte. Teilweise sogar ein bisschen mehr, eben den ganzen Observability-Stack zum Beispiel. Genau, und in dem Umfeld ist dann schon eher so, dass ich halt viel mit Automatisierung gearbeitet habe. Sprich, das eine große Problem und auch der Nachteil bei Kubernetes an sich erstmal ist, dass ich ja das Ding auch zum Laufen kriegen muss. Und wir hatten da halt ziemlich viel Tooling, wo es einfach nur darum ging, wie fahre ich denn jetzt mal einen Knoten hoch, sodass der am Ende in meinem Cluster steht. Genau, und das Ganze war eben gebaut nach Immutable Infrastructure Prinzipien. Sprich, wir hatten da VM-Images, da waren schon alle Tools mit drin, die man so gebraucht hat. Und dann noch einen kleinen Config-Server. Und dann ist die Maschine gebootet, hat sich vom Config-Server noch die letzten paar Infos gezogen, hat dann auch sich von einem HashiCorp Vault direkt noch Zertifikate und sowas geben lassen. Das ist halt so der Standardmechanismus in Kubernetes, wie sich die Komponenten untereinander authentifizieren können. Genau, und dann hat die Maschine sich eben einmal initialisiert und lief dann im Cluster. War jetzt also kein Autoscaling, aber halt wichtig, wenn wir Updates machen wollten, um ausrollen zu können. Und das war so eine Baustelle, wo man natürlich immer wieder dran ist, dieses ganze Setup, sowohl Images bauen oder zumindest anpassen, genau, und diesen Config-Server bespielen, das ganze Zeugs. Also da managt man dann schon eher wieder unter dem Kubernetes-Layer Dinge. Ja, das wäre so das eine.
Gibt es da jeden Tag was zu tun? Ich frage mal ein bisschen provokant. Ich meine, man installiert ja alles, fährt alles hoch, installiert die Nodes und dann läuft es doch. Ich meine, klar, es gibt mal ein Update, dann muss man da sicherlich mal ran, irgendwie ein Update installieren. Aber im Best Case, gibt es da jeden Tag was zu tun, wenn du sagst Management vom Cluster?
Also jeden Tag jetzt nicht und das hat sich seitdem ich in dem Projekt war auch noch mal ein bisschen verlangsamt. Also als ich angefangen habe mit Kubernetes, hatten wir noch 4 Releases im Jahr, jetzt haben wir 3 Releases im Jahr. Und bei den größeren Releases, eben diesen 4 im Jahr oder jetzt 3, kann sich schon auch mal was Größeres ändern, also dass ein paar APIs geändert werden und so. Und dann fange ich eben auch an dem ganzen, ich nenne es mal das Base Layer, also sobald mal ein Cluster steht, auch die ganzen Grundkonfigurationen, die ich da ausgerollt habe, daran musste ich dann schon mal schrauben. Und das war eben damals 2018, 19, als ich in dem Projekt war, tatsächlich so, dass da doch relativ viel sich geändert hat. Also so von den Dingen, die wir heute als gegeben annehmen, ich sag mal Deployments und Ingress für die Leute, die schon damit gearbeitet haben, auf jeden Fall zum Begriff. Hat sich halt doch nochmal immer wieder was geändert. Ein paar Felder wurden umbenannt, die API-Versionen wurden ein bisschen hochgedreht. Das war jetzt keine riesen Umschrauberei, ne? Kann man jetzt auch ein bisschen drüber lächeln, aber...
Ein paar schöne kleine Breaking Changes, genau.
Und dann fängt man eben an, das natürlich auch auf mehrere Stages auszurollen, zu testen. Und ich meine, ich war auch blutiger Anfänger, also natürlich ist alles auch kaputt gegangen, was ich angefasst habe. Das ist mal das eine. Und dann gibt es aber natürlich auch ein paar Dependencies, die Kubernetes selbst hat, also was Kubernetes nicht mitbringt, ist eine Container Runtime. Das mag jetzt für Leute, die sich das im Moment angeschaut haben, überraschend klingen. Ich habe hier ein Tool, was Container laufen lässt, aber es kann keine Container laufen lassen. Aber das hatten die quasi von Anfang an im Kubernetes-Projekt halt rausgescoped. Die haben halt gesagt, ja, wir nehmen an, auf dieser Maschine gibt es einen Docker. Und jetzt heute mittlerweile gibt es dafür halt auch einen Standard oder zwischenzeitlich, nicht erst seit heute, gibt es eben dieses Container Runtime Interface. Und über das sprechen wir halt eine Container Runtime an. Und was du dann wählst, ob das jetzt quasi Docker wäre, supporten sie gar nicht mehr, aber sagen wir mal Docker oder die moderneren wären Containerd und CRIO, ist dann eigentlich relativ egal. Das Endziel ist halt, da läuft ein Container. So, und solche Dinge muss man natürlich auch managen. Und wenn dann deine Container Runtime halt ein Breaking Change hatte, was mal vorkam, oder das Netzwerklayer hatte größere Changes, dann muss man da halt auch mal dran schrauben. Ja, zum Beispiel eine Story, an die ich mich auch noch ganz gut erinnere, war, ich sollte halt eben das Netzwerk-Plugin, was wir da im Cluster laufen hatten, Calico, updaten auf eine neue Major-Version oder vielleicht auch eine Minor-Version, aber auf jeden Fall ein größeres Versionsupdate. Das hatten die Leute, die halt im Team waren, eine Weile liegen lassen, hatten die Zeit dafür. Genau, und das habe ich dann halt gemacht. Im Endeffekt sah das erstmal einfach aus. Ich habe halt ein paar Config-Files anpassen müssen, weil sich da im Format ein bisschen was geändert hat. Soweit so straightforward. Und dann habe ich das halt ausgerollt auf die Development State. Und dann ging das auch bei, von den, was weiß ich, 20 Knoten der Development State super. Und dann beim 21. war es halt plötzlich so, ja, da lief es nicht. Ja. Und die long story short, habe ich dann halt 5 Tage lang da eine Race Condition debugged, am Ende eine Zeile Code geändert, Pull Request bei denen aufgemacht, ja, und das dann so gefixt. Und das sind natürlich auch Dinge, ne? Das ist halt alles Open-Source-Zeugs. Und wenn du der Erste bist, der diesen Bug findet, also und du die Zeit hast zumindest oder dir deine Firma das erlaubt, was ja Innovex zum Glück tut, dann darf ich halt auch eine Woche lang Race-Condition debuggen und am Ende den Bug fixen.
Und es fühlt sich so großartig an, wenn man es gefunden hat. Ich meine, die 4 Tage davor sind furchtbar, aber wenn du es herausgefunden hast, ich meine, so einen Triumph hast du doch selten im Leben, oder?
Und die große Freude kam auch noch mal ein paar Wochen später, wo ich plötzlich Innovex-Post hatte. Ich kriege ja eigentlich nie Post ins Office. Ich weiß nicht, als du angefangen hast, hat man noch Post bekommen?
Ganz selten, ja.
Okay, also ich habe einmal Post bekommen und das war dann von der Firma, die dieses Open-Source-Projekt Calico macht, Tigera, hat mir der Maintainer einen kleinen Brief geschickt mit Danke für deinen Beitrag, ne, und 2 coolen Stickern.
Okay, das ist natürlich sehr,
mega geil.
Cool.
Habe ich mich richtig gefreut. Ja.
Das ist sehr cool. Ja. Aber dann entnehme ich so deinen Schilderungen, dass der Alltag als Cloud-Plattform-Engineer im Kubernetes-Umfeld schon sehr abwechslungsreich ist. Also ich meine, du hast halt auch diesen riesen Lifecycle von dieser ganzen Plattform, von ich baue was neu auf mit dem Team zusammen, ich betreibe das, ich mache vielleicht nur ganz normale Überwachung, Wartung, ich spiele ein Update ein, ich habe Breaking Changes in der API und muss jetzt vielleicht dafür sorgen, dass größere Teile umgebaut und angepasst werden. Also da ist schon viel Abwechslung dabei, oder?
Ja, also es beschäftigt einen auf jeden Fall. Ich glaube heute auch wieder ein bisschen anders als damals. Also was ich jetzt so heute sehe an Projekten, wo gerade Kollegen drin sind, ist halt, die machen nicht Betrieb von, was hatten wir damals, 6 Kubernetes-Cluster oder sowas, sondern die machen halt Betrieb von hunderten Clustern. Da sind jetzt vielleicht weniger Breaking Changes, weil die Kubernetes-API eben stabiler geworden ist und viele Themen jetzt langsam einmal da durch sind. Aber dafür haben die halt plötzlich ein ganz anderes Management-Tooling und nochmal ein ganzes Layer drüber, was halt wieder eigene Komplexität mitbringt.
Mhm. Ja, das verstehe ich. Da muss man schon ganz neue Ansätze finden, damit es auch skaliert irgendwie, dass du es alles managen kannst.
Ja, genau. Und da gibt es eben auch wieder Open-Source-Tools, also von SAP den Gardener oder Kubamatic. Ich glaube, die Firma ist auch Kubamatic mittlerweile, was eben so Kubernetes-Management-Tools sind, so generalisierte. Aber dass das dann in deinem System natürlich auch genau läuft, wird auch wieder viel Anpassungsarbeit kosten und viel Wartungsaufwand.
Ja, sag mal, in deinem Arbeitsalltag, was sind denn so die größten Herausforderungen im Umgang mit Kubernetes? Also gibt es da Bereiche, wo du sagst, wenn da was ist, dann bedeutet es viel Arbeit oder es wird knifflig oder es ist vielleicht aber auch lästig, weil irgendwo eine Automatisierung fehlt?
Jetzt so mit Kubernetes an sich fällt mir jetzt spontan dazu nichts ein. Also ich glaube, so die zwei großen Hürden, die ich oft sehe, sind zum einen eben für andere Leute auch mehr, aber natürlich für mich auch immer wieder das Wissen. Mhm. Und das andere ist dann im Endeffekt Config Management, ne? Also irgendwo YAML-Files rumschubsen, ganz blöd gesagt. Ja, und beim Wissen ist halt so, da merke ich schon immer wieder, es sind halt einfach extrem viele Ressourcen, die man in dieser API halt erstellen kann und die zusammenspielen und die mal fester und mal loser gekoppelt sind. Also so vom Grundprinzip her deploy ich meinen Container in Kubernetes meistens halt mit einem Deployment. Das wäre halt mal eine Ressource. Dann möchte ich aber, dass es noch im Netzwerk ansprechbar ist. Dann erstelle ich einen Service dazu. Dann soll es im Internet verfügbar sein. Dann mache ich noch eine Ingress-Ressource dazu. Dann brauche ich vielleicht noch Zugriff auf die API. Dafür brauche ich einen Service-Account und dann noch ein bisschen Zeugs Richtung Role-Based Access Control. Dann habe ich nochmal drei Ressourcen mehr. Dann möchte ich, dass es autoskaliert. Das ist wieder eine Ressource. Dann möchte ich noch definieren, wie verhält sich das Cluster-Update sozusagen oder also quasi, wie sorge ich dafür, dass ich nicht zu viele Unterbrechungen bekomme im Cluster-Upgrade. Dafür gibt es eine Ressource. Dann möchte ich vielleicht in meiner Anwendung nochmal sagen, wie du schon gesagt hast, wie redundant soll die laufen. Dann kommt da nochmal zwar keine Ressource, aber und schon ein relativ komplexes Feld dazu. Also das alles erstmal zu überblicken. Und das ist wirklich noch nicht alles, was man haben kann für eine Anwendung. Also da gibt es schon noch ein, zwei Dinge mehr, je nach Anforderung, was halt dazukommen kann. Das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit. Und dann, wenn was schief läuft und man weiß gar nicht, was es alles gibt, kostet es natürlich umso mehr Zeit und umso mehr Nerven, oft auch erstmal zu verstehen, wo ist denn eigentlich gerade das Problem? Also wenn ich ein Problem habe, was an einer Ressource liegt, von der ich vorher noch nie gehört habe, ist natürlich schwierig.
Ja, klar. Ja, sag mal, wie würdest du denn das beurteilen? Wenn wir Projekte für Kunden machen, dann ist ja auch immer das Ziel, dass der Kunde in der Zukunft irgendwann in der Lage ist, dieses System selbst zu handhaben und zu managen. Und bei manchen Bereichen, da ist es vielleicht einfacher, wenn es jetzt um Java-Entwicklung geht oder na, Java macht man ja heute nicht mehr. Es sind immer so cool, Kotlin. Wenn es um Kotlin-Entwicklung geht und beim Kunden gibt es schon ein paar Leute, die programmieren, dann können sie sich das in der Regel ja relativ einfach drauf schaffen oder man entwickelt gemeinsam irgendwie oder selbst wenn jemand dann neue Leute einstellt für die Entwicklung, geht sowas meistens ja relativ zügig. Kubernetes ist ein komplexes Thema und wenn ich jetzt auf Kundenseite vielleicht schon ein, zwei, drei Leute habe, die so im administrativen Bereich unterwegs sind, vielleicht auch Linux-Skills schon haben, kannst du aus dem Bauch raus sagen, wie viel Aufwand das ist, um sich so tief einzuarbeiten, dass man ein gutes Gefühl dabei hat? Also nicht, dass man jetzt so absoluter Deluxe-Profi ist, aber ein gutes Gefühl hat und versteht, was da passiert?
Ich glaube, wenn man sich dediziert damit beschäftigt, also entweder eine Schulung besucht, also ich bin auch Kubernetes-Trainer zum Beispiel und würde sagen, die Schulungsmaterialien decken schon ziemlich viel von dem ab, was man eben wissen muss.
Ja.
Aber natürlich auch aus anderen Quellen, ne? Sei es jetzt, dass man gern mit Udemy oder YouTube oder anderen Formaten lernt, kann man sich schon recht schnell, also auch in ein paar Tagen mal ein gutes, breites Grundwissen anhäufen, dass man eben überhaupt mal die ganzen Begriffe gehört hat und mal grob einordnen kann, naja, hier gibt's noch was und da gibt's noch was. Mhm. Und dann wird's halt trotzdem noch ein paar Wochen oder auch Monate dauern, je nachdem, wie viel man sich jetzt damit beschäftigt, ob ich jetzt einmal die Woche kubectl get pods ausführe oder halt doch jeden Tag irgendwie ein paar Sachen umkonfiguriere und vielleicht auch ein paar Sachen ausprobiere.
Ja.
Aber ich denke, man wird trotzdem halt ein paar Wochen bis Monate brauchen, je nach Intensität, bis man mal sagt, okay, jetzt fühle ich mich ziemlich wohl damit und habe das alles so verstanden. Also klar, kostet auf jeden Fall ein bisschen Zeit.
Ja, du hast gesagt, du bist Trainer. Wie lange dauert so ein Training? Ist das eine Woche oder drei Tage?
Genau, wir haben zwei Trainings. Eins, das richtet sich eher an Entwickler, das geht drei Tage. Und ein Training, das richtet sich an Administratoren. Das ist dann einfach nochmal ein vierter Tag obendrauf, wo wir auch nochmal ein bisschen mehr unter die Haube schauen, auch mal eigene Kubernetes-Knoten hochfahren, konfigurieren. Genau, und auch da ein paar Prozesse nochmal mit durchmachen.
Wäre das dann spannend, wenn ich anfange, direkt am Anfang so ein Training zu machen? Oder lohnt es sich, sich erst so ein bisschen im Selbststudium damit zu beschäftigen und sich vielleicht mal ein paar YouTube-Videos anzuschauen und ein bisschen auf der Konsole rumzuhacken, dass man schon so ein Grundverständnis hat?
Also für unser Training jetzt gibt es erstmal keine Wissensvoraussetzung Richtung Kubernetes. Ist aber ganz gut, wenn du vielleicht schon mal einen Docker-Container gebaut hast oder ausgeführt hast und auch so ein kleines bisschen Kommandozeilenkenntnisse sind nicht schlecht, weil wir halt auch von den Aufgaben her viel auf kubectl setzen. Das ist so das Standard-Tool, um mit Kubernetes zu interagieren. Genau. Und da ist natürlich ganz gut, wenn man schon mal auf der Kommandozeile ein paar Sachen getippt hat.
Okay, cool. Jetzt habe ich noch ein paar Punkte bzw. Fragen hier bei mir auf dem Zettel draufstehen. Und zwar die eine Frage, Maximilian, auf die alle Leute schon die ganze Zeit warten. Und zwar, wie wird sich Kubernetes verändern durch den Einsatz von KI? KI steckt überall drin. Wir sprechen eigentlich nur noch über KI. Wenn ich News lese, geht es dann nur um KI. Ich frage mich, wo steckt die KI in Kubernetes? Was wird sich durch KI verändern? Steckt überhaupt schon KI drin? Braucht man dich in der Zukunft überhaupt noch? Oder haben wir den KI-Admin irgendwie, der alles automatisch macht?
Wäre natürlich cool, ne? Dann kann ich mich auch zurücklehnen, würde ich nehmen. Also es gibt Firmen, die das anbieten, die sagen, wir schreiben hier die KI, die halt deine Kubernetes-Deployments für dich managt. Und bis jetzt bin ich da eher skeptisch, einfach auch wegen der Kritikalität, ne? Also wenn ich jetzt hier einen Service am Laufen habe, keine Ahnung, der macht Logins für Millionen von Nutzer und der KI-Admin fährt den halt aus Versehen runter. Das gleiche Risiko, wie wenn jetzt dein Junior-Entwickler den aus Versehen runterfährt, aber ne, an sich halt nochmal eine andere Quelle dafür. Ist halt schon blöd, ne? Also dann kann sich ja kein Nutzer mehr einloggen. So, also für eine produktive Plattform fühlt sich das aus meiner Sicht erstmal nicht so gut an, weil von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, KI natürlich schon auch oder Generative AI konkreter auch immer noch gerne mal halluziniert und natürlich auch nicht perfekt ist. Also nicht, dass ich jetzt perfekt wäre, aber zumindest habe ich vielleicht manche Fehler schon gemacht und daraus was gelernt und das kann Generative AI in der Form ja dann doch nicht.
Das heißt dann, es gibt ja aktuell so diesen Trendbegriff Wipe-Coding, also für Softwareentwicklung mit Hilfe von generativer AI. Und wenn man jetzt so sagen würde, Wipe-Ops, wärst du noch ein bisschen skeptisch und glaubst, das dauert noch ein bisschen, bis wir hier die Administration von solchen Clustern auch in die Hände von so einer KI legen.
Ich meine, Wipe-Ops klingt natürlich erstmal cool.
Klingt mega cool.
Würde ich direkt testen, ja. Nachdem ich auch zu Vibe-Coding schon gelesen hatte von Leuten, die halt auch gar kein Programmierwissen hatten und dann gemerkt haben, oh, jetzt habe ich hier plötzlich Leute, die meinen API-Key geklaut haben. Kann dir natürlich mit Vibe-Ops auch gut passieren, ne? Dass dein Backend plötzlich dein API-Key zurückgibt oder so. Sehr gut, dafür müssen wir noch ein bisschen coden, aber kann dir schon passieren, ne? Dass du mit Vibe-Ops halt Secrets leakst oder was auch immer. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ziemlich praktisch ist. Ich habe es selbst auch noch nicht wirklich ausführlich getestet, um mal so den Boilerplate zu kriegen. Ich glaube, das ist auch ein großer Struggle eben am Anfang, dass man ja eigentlich immer mal etwas braucht. Ich sitze vor einem leeren Projekt oder mein Projekt enthält halt nur meinen Java-Code. Jetzt hätte ich gerne ein Kubernetes-Deployment mit allem, was ich so brauche. Das ist ja mal ganz nett, wenn mir eben mein ChatGPT da direkt ein bisschen was generiert. Und wenn es die API annimmt, dann wird es ja auch schon halbwegs funktionieren. Aber klar, dass du dann halt komplexere Prozesse vielleicht abbildest, kann ich mir schwerer vorstellen.
Ja, wo ich mir das auch gut vorstellen kann, was ich einen schönen Use Case auch finde. Bei so generativer KI wird oft ja davon ausgegangen, dass die KI dir den Code generiert, dir einen Text generiert, die Konfiguration generiert. Das ist sicherlich auch ein spannender Use Case. Was ich aber genauso spannend finde, ist die andere Seite. Du machst das selbst und nutzt dann so eine KI quasi, um sowas zu lektorieren. Also du schreibst dir deine Konfiguration und sagst dann, hey KI, schau mir mal die Konfiguration, dann fällt dir was auf. Und das ist was ich zum Beispiel teilweise mache, ist nicht mit Konfiguration, da arbeite ich nicht so viel mit, aber mit anderen Sachen, dass ich sage, hey, schau dir das mal an, fällt dir was auf? Und sowas finde ich sehr spannend, wenn dann du den Hinweis bekommst, hey, schau mal hier, überprüf mal, ob dieser Value hier passt, der macht irgendwie keinen Sinn. Sowas finde ich super, super spannend. Und sowas könnte ich mir zum Beispiel bei so einer konfigurationslastigen Technologie wie Kubernetes sehr gut vorstellen, dass du so eine Art, ich möchte es nicht Copilot sagen, das ist so arg geframed, der Begriff. Aber so eine Art Rubber Duck hast vielleicht, der das für dich anschaut.
Ja, könnte ich mir prinzipiell schon auch vorstellen, zu sagen, ja, sag mir mal, was ist hier vielleicht sicherheitskritisch an meinem Deployment-YAML oder so. Und dann gibt er dir ein paar Hinweise. Generell, was ausgespuckt wird, ist ja meistens schon meistens schon richtig. Ich meine, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, ne? Wie sehr verlasse ich mich jetzt da drauf? Ja. Ja, im Kubernetes-Umfeld ist eigentlich die Doku auch ziemlich gut. Also für meine Verhältnisse zumindest, würde ich sagen, ziemlich ausführlich und erklärt die meisten Dinge auch. Und wenn du darauf dein Modell am Ende trainiert hast oder dann selber einfach mal in der Doku nachliest, hast du, glaube ich, auch recht große Chancen, richtige Informationen daraus zu kriegen.
Jetzt sind wir schon bei so innovativen Themen wie KI. Wenn du mal ein bisschen in deine Kristallkugel schaust, die ja rein zufällig gerade vor dir steht, was für spannende Themen siehst du in der Zukunft noch im Bereich Kubernetes? Ich bin ehrlich, für mich fühlt sich Kubernetes ein bisschen an, als ob es ausentwickelt ist im Großen und Ganzen, dass es ein sehr gut abgehangenes System mittlerweile ist, wo es vielleicht nicht mehr so viel Breaking Changes gibt. Aber wie siehst du das? Siehst du irgendwelche großen Innovationen da noch am Horizont oder große Themen, wo viel Musik noch drin ist?
Also so richtig große Themen sehe ich eigentlich gerade nicht. Wenn man auch mal in die Release Notes schaut, hatte ich die Tage auch für Kubernetes 1.32, was jetzt die aktuelle Version ist. Dann ist für mich jetzt irgendwie ein Thema mal rausgesprungen, wo ich dachte, ach, das ist ja nett, das ist ein neues Feature, das könnte ich nutzen. Klingt ganz praktisch. Aber so die großen Entwicklungen, die gibt es jetzt wirklich aus meiner Sicht nicht mehr. Also klar, da wird noch geschraubt, da werden noch Dinge verbessert. Es gibt vielleicht auch ein paar APIs in Kubernetes, die so ein bisschen überholt sind, die man ersetzen könnte. Zum Beispiel Network Policy ist...
Wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht? Ja, du kennst sie wahrscheinlich nicht, aber ist halt die Firewall Policy sozusagen in Kubernetes, die ist halt relativ schwer zu verstehen. Oder ein bisschen umständlich einfach gebaut von der Art und Weise, wie man da ausdrückt, was man denn eigentlich haben möchte. Dafür könnte es natürlich ein Replacement geben. Und das haben sie auch schon in manchen Bereichen gemacht. Aber was sie dann eben machen als Replacement, zum Beispiel jetzt für Ingress, was eben für Internetzugriff auf meine Anwendung genutzt wird, gibt es als Replacement oder als Alternative mittlerweile die Gateway API. Und diese Gateway API, die ist nicht mehr Teil von Kubernetes, dem Projekt, sondern ist halt wieder so eine Art Plugin, ne? Also kann ich extra installieren in meinen Cluster und dann installiere ich halt das Tooling, was damit was anzufangen weiß. Also auch ein großer Punkt, in den wir gar nicht so reingesprungen sind bis jetzt, ist ja, dass Kubernetes super erweiterbar ist. Also dass ich dem auch sagen kann, hier gibt es neue Arten von Ressourcen und die kann man jetzt verwalten, auch über die Kommandozeile und über die Tools, die man schon hat. Genau, und Gateway API wär eben ein so ein Anwendungsfall, wo es eben auch darum geht, die Schwächen von der alten Ressource, die halt in Core Kubernetes drin ist, nicht im Ingress, bisschen auszugleichen und ein paar Möglichkeiten mehr zu bieten, als jetzt Ingress hat. Aber genau, eben diese Entwicklung und viele andere Entwicklungen, die finden dann nicht mehr in der Kubernetes-Codebasis statt, sondern halt in dem großen Kubernetes-Projekt. Also nennt sich dann in dem Fall eine Special Interest Group, eine SIG, die sich halt beschäftigt mit diesem Bereich, ich glaube SIG Networking oder so, und die dann eben diese API und eine Standardimplementierung dafür rausgebracht hat. Und damit kann ich dann eben jetzt auch wieder in meinem Cluster arbeiten. Ich muss es aber halt einmal nachinstallieren.
Ja, aber das klingt für mich ehrlich gesagt ganz gut, denn wenn ich so eine Software produktiv einsetzen möchte, dann wünsche ich mir ja, dass sie gut abgehangen ist. Also ich wünsche mir ja, dass dann nicht mit jedem Release sich irgendwie alles verändert und dass die Innovation vielleicht ja, in kleineren Schritten kommt und vielleicht jetzt nicht so super glitzert, sondern vielleicht das, was schon gut ist, noch ein bisschen besser macht einfach.
Ja, wäre ja quasi auch die Frage, was möchte ich denn überhaupt von einer neuen Version oder was könnte ich mir noch vorstellen, was soll sich fundamental ändern?
Du, ich finde, da ist ein ganz gutes Beispiel, so das Apple iPhone. Als das damals rauskam, 2007, war das ja richtig krass, sowas gab es noch nicht. Und die ersten Jahre war jedes neue iPhone richtig krass. Da war immer was Neues drin und die Leute waren komplett verrückt. Wow, was da drin ist. Und so die letzten, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9 Jahre gibt es immer so eine riesen Enttäuschung und ich finde es so witzig, weil es gibt jedes Jahr die Ankündigung, es gibt dann dieses Apple-Event und da werden die neuen iPhones vorgestellt. Naja, und was haben die dann neu? Bisschen größer, bisschen kleiner vielleicht, mehr Auflösung im Display, besserer Akku und nochmal 20 Megapixel extra auf die Kamera. Aber die Leute sind trotzdem enttäuscht, weil sie immer was Krasses erwarten. Aber niemand kann dir sagen, was das ist.
Ja.
Und das finde ich auch so interessant. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Mobiltelefonen ähnlich ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht beim Samsung Galaxy whatever genauso ist, dass man da immer was Krasses erwartet, aber man weiß nicht was. Und das ist so vielleicht ein ganz gutes Zeichen, dass eine Technologie ausentwickelt ist, ein böses Wort, aber vielleicht einfach schon sehr, sehr rund ist irgendwo.
Ja. Ich glaube, es wird immer Anwendungsfälle geben, die sich vielleicht nicht so gut abbilden lassen in Kubernetes. Und da wären wir eben wieder ein bisschen am Anfang, so der Monolith oder so, der halt auch konstant laufen sollte, wo ich nicht sage, den kicke ich jetzt mal weg und fahre neu hoch. Einfach, weil ich keine Redundanz zum einen habe und zum anderen, weil er es vielleicht auch gar nicht mag, weil er irgendwie aufs Filesystem Sachen schreibt und
Ja, du, ich kenne das. Also ich hatte mal einen Kunden, der hatte im Keller dann so zwei Server stehen und in jedem Server steckte ein komplettes Terabyte RAM drin, weil das halt auch eine Anwendung war, die drauf lief, die halt sehr speicherhungrig war. Und da hatte man dann halt einfach immer so einen Server als Standby, falls halt einer abschmiert. Und man hatte halt den einen Server dann auch noch genutzt, wenn es halt Updates gab, damit man halt keine Downtime hatte.
Ja, genau. Für so einen Fall wäre halt jetzt Kubernetes nicht wirklich sinnvoll und auch nicht hilfreich. Und ich glaube, das ist aber auch einfach in Ordnung. Das ist auch kein erklärtes Ziel vom Kubernetes-Projekt, sondern die sagen halt, ihr könnt hier stateless Microservices machen, könnt das quasi maximal weit skalieren in die Breite. Und ja, wenn das halt nicht das Ziel ist, dann nutze ich halt kein Kubernetes. Dann gibt es vielleicht irgendwann mal noch ein anderes Tool, was dann das auch noch mit kann.
Mikro-Kubernetes
oder Maxi-Kubernetes, weil es ja noch mehr kann.
Oder weil du Maximilian bist.
Ja, genau, ich mache jetzt das
Maxi. Dein Fork ist dann Maxi-Kubernetes. Okay, ja. Watch out.
Ja, aber im Endeffekt ist halt das, was es ist. Und ich glaube, das, was es ist, ist ziemlich gut. Also so dieses ganze API-Design, API-Driven Design, dass wir alles deklarativ haben in der Kubernetes-Welt. Also wir sagen halt, was wir wollen. Und dann wird es irgendwie gemacht und wir sagen nicht, wie wir es machen wollen. Das sind halt Grundprinzipien, die ziehen sich auch richtig durch in der ganzen Toolwelt. Das hat Kubernetes so losgetreten und das funktioniert halt ziemlich gut, auch gerade in diesem Infrastrukturbereich.
Mhm. Maximilian, zum Schluss noch eine Frage. Du hast es viel erzählt und man konnte, glaube ich, auch gut so heraushören, dass dir die ganze Technologie viel Spaß macht und du begeistert bist. Aber welche Sache motiviert dich eigentlich am meisten, dich da jeden Tag mit zu beschäftigen?
Ja, ich bin mir manchmal ganz sicher, ob es unbedingt die Motivation ist, mich damit zu beschäftigen oder dass man es auch einfach nicht los wird. Ne? Also muss man auch sagen, es ist halt einfach das Standard-Tool, gerade auch bei unseren Kunden, was überall eingesetzt wird. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich halt auch einfach ziemlich firm damit. Ne? Also das ist wahrscheinlich einfach, weil ich mich halt gut damit auskenne und viel damit gemacht habe. Habe ich halt schon das Gefühl, ich weiß, wo ich die Schalter drehen muss. Ich weiß, was ich hier machen kann. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Werkzeuge zumindest ziemlich solide sind jetzt so in der Kubernetes-Welt. Also ich kann damit gut arbeiten. Eben was ich gerade eben auch meinte mit deklarativen APIs zum Beispiel. Also so diese Prozesse, wie ich jetzt Ressourcen update, wie ich Ressourcen verwalte und wie am Ende dann einfach meine Anwendung damit dasteht. Das funktioniert aus meiner Sicht ziemlich smooth und das macht schon mir zumindest Spaß. Wenn es anderen Leuten nicht Spaß macht und die lieber ich sag mal, SCP auf ihre VM machen wollen, dann ist das auch okay, aber für mich ist das alles ziemlich cool und ziemlich praktisch und man kann es irgendwie immer erweitern und mit anderen Dingen integrieren. Ja.
Also ich bin ja noch mit SCP unterwegs, aber nur im privaten Bereich. Da habe ich noch kein Kubernetes. Maximilian, vielen Dank für deine Schilderung. Vielen Dank für deine Geschichten und für deine Expertise, die du hier geteilt hast. Ich fand es super spannend, da mal reinzuhören ins Thema Kubernetes und vor allem mal ja zu erfahren, wie sich das heute einfach so anfühlt nach den ganzen Jahren, wo wir es jetzt schon haben. Und ich habe viel gelernt. Vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke Wolfgang, auch dir nochmal für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht und tschüss.
Das war das Gespräch mit Maximilian. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@innovex.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.